Es ist der 21. Juni 2003, eine ruhige Nacht im Dörfli Jenins im Heidiland. Wir sind bei einem Einfamilienhaus und niemand ist zuhause. Mitten in der Nacht fahren 5 Männer und eine Frau vor. Einer von denen bleibt draussen und die anderen gehen rein. Der draussen steht mir und die anderen dringen ins Haus hier mit einem Anschlüssel, untersuchen alle Räume, kopieren alle Dokumente und laden alles, was sie finden, von den Computern ab. Nach 2-3 Stunden sind die 6 Leute wieder weg. Es sind Agentinnen und Agenten von der CIA, vom amerikanischen Auslandsgeheimdienst, die hier in Jenins eine Hausdurchsuchung durchgeführt haben. Natürlich ohne die Erlaubnis von der Schweizer Behörde. Die Aktion, die hier stattgefunden hat, ist der Höhepunkt von einer Geschichte, wo es um die Bedrohung vom Weltfrieden geht. Und der Weltfrieden wird gefördert durch unscheinbare Ostschweizer Familien.
Das ist «Unter uns – Spionen in der Schweiz», eine 6-teilige Spezialserie vom Podcast «Apropos» vom «Tagesanzeiger». Wir schauen auf die Länder, die in der Schweiz im Geheimen Informationen sammeln, Menschen und Organisationen bespitzeln oder sogar Verbrechen planen. Und darauf, was das für Folgen hat. Heute bei «Apropos» geht es um die USA. Um eine Schweizer Unternehmerfamilie, die Baupläne für eine Atombombe hortet, um einen Bundesrat, der die Justiz austrickst, und um die ambivalente Beziehung zu Big Brother, zu den USA, die bei der Überwachung keine Grenzen kennt. Durch die Serie führt der Bundeshausredaktor und Spionageexperte Thomas Knellwolf. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Thomas.
Hi Mirja.
Thomas, was sagt dir das Heidiland?
Ja, ich kenne natürlich, wie alle, kenne die Autobahnraststätte, aber das ist ja nicht das real Heidiland, sondern es ist die Gegend oben dran, wo man dann sieht, wenn man mit dem Zug durchfährt oder auf der Autobahn links oben mit den schönen Weinbergen und den kleinen Dörfli. Eines davon ist Jenins. Es gibt einen wunderbaren Wein, den Bündner Herrschäftler, den Jeninser auch. Und okay. Die Dörfli anscheinend, oder zumindest die Nins, kennt die CIA besser als du und ich.
Was will der amerikanische Geheimdienst dort 2003 in dem Einfamilienhaus, das du vorher beschrieben hast?
Ja, dort eben im Bündner Rheintal lebt Marco Tinner. Er ist ein Tüftler, ja, mechanisch und organisatorisch begabt. Und er ist zusammen mit seinem Vater und seinem Bruder Teil von einem internationalen Atomschmugglerring.
Okay, stopp. Also Familie aus dem Rheintal, Atomschmuggel. Wer ist die Familie Tinner?
Ja, die 3 Tinners, also die stammen aus dem St. Galler Teil vom Rheintal, aber unweit von dieser Bündner Herrschaft, gerade unten dran. Ja, gegen aussen ist da eine gutbürgerliche Familie. Der Vater, der Friedrich Tinner, der ist Lokalpolitiker. Er ist vor ein paar Jahren verstorben, hat einmal die FDP Werdenberg präsidiert, ist Hobbyfunker und er hat eine Technikfirma geführt. Und seine Söhne sind dann auch mit den Jahren in das Geschäft mit eingestiegen. Alle sind gewiefte Tüftler und die 3 haben eigentlich einiges dazu beigetragen, dass die Welt gefährlicher geworden ist. Und dann auch wieder einiges, wo genau das Gegenteil bewirkt hat, dass die Welt wieder sicherer geworden ist.
Der Friedrich Tinner, der Marco Tinner, der Urs Tinner. Bevor es weitergeht, hier noch das gesamte Personal von dieser Folge.
Friedrich Tinner, Unternehmer und Lokalpolitiker, studierter Nuklearingenieur, Teil eines internationalen Atomschmugglerrings. Später Informant des amerikanischen Geheimdienstes CIA.
Und schlussendlich sucht man einen Schuldigen, gleich wie es irgendwo wird immer ein Schuldiger gesucht.
Marco Tinner und Urs Tinner, Söhne von Friedrich Tinner, Teil eines internationalen Atomschmugglerrings, später Informanten des amerikanischen Geheimdienstes CIA.
Do I speak with Mr. Dr. Abdul Qadir Khan?
Yes, I am speaking, please. Grüß Gott.
Abdul Qadir Khan, pakistanischer Ingenieur, Vater des pakistanischen Atomprogramms, Freund und Geschäftspartner von Friedrich Tinner.
Can you talk about Urs Tinner?
No, I can't.
Okay, can you talk about Frederick or Marco?
No.
Mad Dog, Deckname, Mitarbeiter der Non-Proliferation-Abteilung der CIA, zuständig für die Verhinderung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen.
Nein, ich bin doch nicht ein Handlanger vom CIA. Das weiß doch jeder.
Christoph Blocher, SVP-Doyen, ehemaliger Bundesrat und Justizminister. Edward Snowden, amerikanisch-russischer Whistleblower, ehemaliger IT-Angestellter des CIA.
Thomas, jetzt haben wir schon über die Tinners geredet, den Vater Friedrich Tinner und die beiden Söhne Marco und den Urs. Wie genau kommen die zum Atomschmuggel?
Ja, da müssen wir zurück in die 70er Jahre gehen. Dort lernt der Vater, der Friedrich Tinner, lernt dort den Abdul Qadir Khan kennen, kurz AQ Khan. Das ist ein pakistanischer Ingenieur, vom Typ her ähnlich wie der Friedrich Tinner, ein bisschen ein Self-Made-Man. Und der hat gerade in den Niederlanden, wo er gearbeitet hat, in einer Forschungseinrichtung, hat er Unterlagen entwendet, die nützlich sind für den Bau von einer Atombombe. Pakistan hat damals keine Atombombe, aber es wird eine haben, weil auch der Erzrival Indien eine hat, die darüber kommt. Und der Friedrich Tinner ist damals Exportchef von einer Technikfirma im Rheintal und er geschäftet dann mit Pakistan und fliegt auch wegen diesen Geschäften, die er sozusagen hinter dem Rücken von der Firmenchef macht, fliegt er dann auch bei dieser Firma raus. Aber Geschäfte mit dem Khan und mit Pakistan, die gehen weiter.
Also du hast jetzt beschrieben, es gibt die Sympathie zwischen diesen beiden Männern. Die sind so vielleicht ein bisschen ähnlich. Aber wieso macht der Friedrich Tinner da mit? Wieso fängt er so an Geschäfte, wenn er das alles weiss?
Er ist dann, ja, mit der Zeit macht er sich selbstständig und er hat halt mit dem Khan ein Geschäft. Er macht, glaube ich, auch gutes Geld. Der Khan, der hat ein Netzwerk von Zulieferern aus der ganzen Welt. Er sucht sich die Teile, die es braucht zum Bau von einer Atombombe, sucht er sich zusammen und hat in verschiedenen Ländern hat er seine favorisierten Ansprechpartner und einer davon ist der Friedrich Tinner in der Schweiz.
Familie Tinner ist eine wunderbare, sehr gute Familie, eine richtige, ehrliche, schweizerische Familie.
Die Tinners und Khans, also die beiden Familien, die freunden sich auch an. Der Khan ist oft im Rheintal. Das kann man auch hören in einem Dokumentarfilm von SRF, wo der Hans-Jörg Zumstein gemacht hat.
Am Telefon gibt Khan Auskunft zu seiner Rheintalbindung auf Deutsch, denn er hat vor vielen, vielen Jahren in Berlin studiert.
Do I speak with Mr. Dr. Abdul Qadir Khan?
Yes, I am speaking, please. Grüß Gott. Bin so oft in Haag gewesen. Und der River ist immer so schön, wenn es schneit.
Er wird dort dann auch bekocht. Er lobt die Kochkünste von der Frau Tinner.
Frau Tinner ist eine sehr, 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 sehr gute Koch. Und wir haben sehr oft bei ihm gegessen.
Der Friedrich Tinner ist auch eingeladen an die Hochzeit vom Khan seiner Tochter. Und die beiden Familien sind sehr eng.
Die Einspieler, die wir hier gehört haben, die stammen eben aus dem SRF-Doc, den du erwähnt hast. Wir verlinken den auch noch gerne im Beschreibung zu dieser Episode. Den kann man auch nach wie vor noch schauen. Das empfehlen wir euch sehr. Thomas, der Friedrich Tinner macht also die Geschäfte mit seinem Freund, dem AQ Khan. Wie geht es denn weiter?
Ja, das wird natürlich heißer und heißer, wo Pakistan 1998 als erstes muslimisches Land eine Atombombe testet. Auch dank der Hilfe der Tinners ist das möglich. Die liefern Teile dafür. Und der A.Q. Khan wird dann zum nationalen Held, zum Vater von der pakistanischen Atombombe, so wird er genannt. Aber er gibt sich damit nicht zufrieden. Er will das Know-how auch in andere Länder verkaufen. Er will Geld machen. Und interessiert zeigen sich vor allem sogenannte Schurkenstaaten. Das sind damals Nordkorea, Iran, Libyen. Und mit all diesen Ländern kommt A.Q. Khan ins Geschäft. Und die Hinners sind immer so ein bisschen im Seitenwagen und manchmal auch führender mit dabei.
Der Friedrich Thinner weiss ja, dass er diesen Ländern recht zu einem umfassenden Atomprogramm verhilft. Warum macht er das?
Ich glaube, es geht mit mir in erster Linie ums Geld. Er macht auch, oder die Hinners machen auch, viel Geld mit dem. Und der Friedrich Thinner hat mal gesagt, auf eine Frage von der Internationalen Atomenergiebehörde, wieso dass er da mitgemacht hat, wo die ihn kritisiert haben für da, hat er gesagt, ja, einer, der die Waffe herstellt, ist auch nicht der, der schiesst. Also er ist da ziemlich unbedarft. Die Hinners profitieren auch von den laschen Schweizer Exportbestimmungen für sogenannte Dual-Use-Güter. Das sind Güter, die man militärisch nutzen kann, aber auch zivil nutzen kann. Gerade im Atombereich gibt es natürlich eine zivile Nutzung und eine militärische. Und ja, wenn sie gefragt werden, dann sagen sie natürlich, ja, das ist für die Zivile. Wir haben natürlich nicht gewusst, dass das militärisch ist und so. So funktioniert das ganze Netzwerk. Und sie exportieren die Güter auch nicht direkt in die Schurkenstaaten, sondern an harmlos wirkendere Orte wie Dubai. Und von dort geht's dann, wird's neu verschifft oder umgelagert. Und von dort geht's dann in die Länder wie Libyen oder in Iran. Mhm. Und mit der Zeit ist es nicht nur der Friedrich Thinner allein, der das macht, sondern auch seine Söhne kommen immer eine wichtigere Rolle über in diesem Netzwerk.
Okay, wie passiert das?
Ja, der Marco Thinner, der mit dem Einfamilienhaus im Heidiland, der ist so etwas wie der Administrator, der Organisator. Darum auch der Einbruch oder die Hausversuchung bei ihm, weil dort sind Dokumente, dort ist alles wohl organisiert, dort laufen die Fäden zusammen, organisatorisch. Aber eine Schlüsselrolle kommt eigentlich je länger, je mehr ihm seinem älteren Bruder zu, am Urs.
Ich wollte zuerst eine Kochlehre machen. Ich habe als Koch geschnuppert, ich habe als Bäcker-Konditor geschnuppert. Bäcker-Konditor hat einfach den Nachteil, ich hätte ein bisschen früher aufstehen für mich. Es war nicht so meins dort zumal. Ich habe dann eben einen Mechanikerjob gesucht und habe dann in der Mechanik AG im Haag eine Lehrstelle gefunden.
Der ist mehr der Praktiker. Er hat Mechaniker gelernt. Er hat, glaube ich, auch nie eine ETH oder eine Uni von innen gesehen. Also wenigstens nicht für ein Studium, für ein längeres. Aber er kann das einfach. Und er tüftelt und er macht und er organisiert auch. Und wo der A.Q. Khan sein Geschäft dann von Pakistan, also wir sind jetzt hier wieder Ende 90er Jahre, sein Geschäft von Pakistan auf Dubai verleiht, sucht er einen Chefingenieur und er findet den Schweizer Mechaniker Urs Thinner.
Wieso hat er Interesse, zum Chefingenieur zu werden?
Ja, der ist gerade in einer Lebenskrise, kann man sagen. Er hat zwei Kinder, relativ klein, aber hat auch gerade eine unversöhnliche Scheidung hinter sich und darf die Kinder kaum sehen. Er hat Schulden und ja, er hat wenig Perspektive in der Schweiz.
Ich war nach der Scheidung. Das ganze Theater mit den Kindern, die mir sehr gefehlt haben. Und gleich immer das Besuchsrechtproblem. Ich habe dann jahreweise versucht, irgendwie die Schulden, die sich angehäuft haben, abzuzahlen. Und irgendwo war dann einfach die Situation, dass ich von der Gemeinde her immer wieder Probleme hatte, nur wegen der Steuern, die einfach noch offen waren oder nicht fertig gezahlt waren, dass ich gesagt habe, ich muss irgendwo einmal weg. Ich weiss nur, wie es auf Dubai kam. Irgendwie ist dann Dubai in Frage. Und für mich war einfach wichtig, einmal weg.
Im November 1998 fliegt Urs Thinner nach Dubai.
Und warum? Dubai ist für ihn eine Chance für einen Neuanfang, um eben auch zum Geld verdienen. Er ist 34 und er zieht dorthin, fängt an für den Khan die Fabrik, Atomfabrik oder ja, Atomteile-Fabrik aufzubauen. Und er ist, glaube ich, aber auch ein bisschen einsam. geht am Abend einmal nach dem Arbeiten auf dem Heimweg noch in die Bars von Luxushotel und dort macht er eine interessante Begegnung.
Can you talk about Urs Tinner?
No, I can't.
Okay, can you talk about Frederick or Marco?
No.
Interesting.
Okay, was für eine Begegnung?
Er trifft dort den Mad Dog.
I can't go into details about how we did it, but it was using classic espionage.
Also Mad Dog wie verrückter Hund auf Englisch sozusagen.
Ja genau, das ist ein Übernahme von einem Herr aus den USA. Der Mad Dog, der ist ein CIA-Agent. Er hat in einem Podcast einmal selber beschrieben, wie er zu seinem Übernahme gekommen ist.
I was stationed in Paris and every morning I would go on a long run and one morning I was running and I passed a German Shepherd. Dog was just lying there. I ran past it. You know, the dog didn't growl or bark or anything. I got about maybe 10 yards past that dog when suddenly I felt the most horrendous pain in my right leg. He was biting me in, with his jaws. Went in, met a very, very nice French doctor and told him what happened. And he said, well, then you've got to get the rabies shots because he said, if you don't get it, he said, there's only been one survivor of rabies in the entire history of man. But if you get the shots, you'll be fine. In fact, you'll actually be immunized for at least a year.
So Jim gets the rabies shot and was fine. But whenever there was someone he didn't like at work, he would sometimes joke that he was going to bite them.
And so that's how I earned my nickname, Mad Dog.
Aber jetzt, in dem Moment, da lauert der Mad Dog am Urs Tinner auf, und zwar in einer Bar in Dubai. Also vieles von dem, was ich jetzt erzähle, stammt aus einem Buch von einem amerikanischen Autorenpaar, der heisst Fallout, und da zeichnet die ganze Geschichte von diesen Tinners und von dem K-Netzwerk nach. Und leider gibt es da nicht auf Deutsch, obwohl die Hälfte vom Buch spielt in Wien, im Vaduz, in Bern, in Jenins.
Mhm. Aufluren, was ist mit dem genau gemeint? Erwartet also auf den Urs Tinner?
Ja, erwartet. Die CIA hat Urs Tinner beobachtet, hat ihn auserkoren als mögliches Ziel, als möglicher Informant, als Agent zum Anwerben. Und er hat den Mad Dog wartet in einer Bar. Er verwickelt Urs Tinner in ein Gespräch. Mit der Zeit sagt er ihm dann, ja, er wäre schon interessiert an Informationen. Und dazu muss man wissen, der Mad Dog, der ist eine führende Person von der Non-Proliferationsabteilung von der CIA. Also von dem Teil, wo soll die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen verhindern. Und der Mad Dog wird dann über Jahre zu einem Begleiter von den Tinners. Und er wird auch, und da sind wir jetzt wieder 3 Jahre nach der Anwerbung in einer Bar in Dubai, wird er den Einsatz in Jenins, wo die CIA, also das Haus vom Bruder von Urs Tinner, durchsucht, wird er leiten. Aber jetzt zuerst wirbt er einmal als Informant an.
Das heisst, der Mad Dog versucht, Urs Tinner dazu zu bekommen, ihm Informationen zu geben. Klingt ihm das?
Ja, der Mad Dog ist ziemlich ein Profi in dem und er hat es, glaube ich, auch beim Urs Tinner relativ einfach, weil es gibt so 4 klassische Anwerbungsmethoden oder 4 Gründe, wie man Informanten gewinnen kann, wie man sich überzeugen kann, zum Mitmachen. Die Amerikaner nennen das MICE, Mice, also Mäuse. Das sind die Anführungsbuchstaben für Money, Geld. Mhm. Ideology, also ideologische Übereinstimmung. Coercion, da ist eigentlich Zwang, Nötigung. Und dann ist noch Ego, also sie schmeicheln bei Enttäuschten oder auch bei Leuten, die irgendwie im Beruf gar nicht weiterkommen oder einfach ein bisschen nett sind zu jemandem. Und bei Urs Tinner ist das dann ein Methodenmix, den der Mad Dog anwenden kann.
Was ist denn bei diesem ersten Treffen passiert?
Es ist einem erklärt worden, um was es geht und was man wem vorwirft und ob man mitmachen will. Die Ware, die ich hatte, habe ich am ersten Treffen übergeben und wir konnten ins Detail gehen.
An dem Abend, wo sich der Urs Tinner und der Mattag persönlich kennenlernen in dieser Bar, dort ist es anscheinend so, dass der Urs Tinner mehrfach wieder die Bar verlassen will, ohne dass er da handelseinig ist mit dem Mattag. Er will sich, glaube ich, nicht abwerben lassen, aber der Mattag bringt ihn immer dazu, dass er nicht geht. Und da spielen verschiedene Elemente eine Rolle. Unter anderem dann auch, ich weiss nicht, kurzfristig oder mittelfristig zumindest, auch Geld. Der Mattag lädt Urs Tinner dann in der Folge mehrfach zu teuren Essen ein. Er steckt ihm auch 3- oder 4-stellige Dollarbeträge zu und später sogar ganz grosse Summen.
I can't go into details about how we did it, but it was using classic espionage. People do a lot of things for ego. In fact, rarely, never did I ever encounter anybody who did it purely for money. The money stands for something. And yeah, I like to have money in the relationship because it focuses them. But it rarely was ever strictly a quid pro quo, strictly a financial thing.
Und er schafft es auch, dass nicht nur der Urs Tinner mitmacht als Informant oder sozusagen als ihren Agent, sondern dass die ganze Familie einsteigt bei der CIA. Also auch der Marco und der Vater Friedrich kommen auf Payroll von der CIA und sie liefern Informationen. Und sie werden dafür auch ganz, ganz gut bezahlt. Einmal fließt sogar über eine Tarnfirma in den USA 1 Million an Tinners. Es ist aber auch Drohung oder Nötigung vorhanden, dass man den Tinners juristische Probleme bereitet. Der Urs Tinner hat anscheinend schon juristische Probleme in Frankreich, wo der Mattag sagt, ja, die können wir verschwinden lassen, wenn du mitmachst. Und dann ist es sicher auch so ein bisschen Ego. Wir schmeicheln ihnen, sagt, ja, ihr könnt da eine wichtige Rolle spielen und in dem Netzwerk sind da ja sowieso nur kleine Players und macht doch besser bei uns mit, da könnt ihr mehr erreichen und ein gutes Leben führen. Mhm.
Der Mattag, der schafft es, also der Urs Tinner, als Informant zu gewinnen für die CIA. Was liefert denn der Urs Tinner Ihnen genau?
Er liefert so ziemlich alle Informationen aus dem Kernnetzwerk. Und zwar schafft er das, indem er Sachen aus dem Papierkorb fischt.
Also aus einem richtigen analogen Papierkorb.
Ja, es ist so, dass er zum Teil Sachen faxen muss, Unterlagen faxen. Und dann hat es auch einen Kopierknopf auf dem Fax. Und dann drückt er sozusagen irrtümlicherweise den Papierkorb, zerknüllt das Papier, tut es in Kübel, weil da, wo er faxen, da wird gerade wieder geschreddert. Und dann holt er am Abend oder wenn die anderen beim muslimischen Gebet sind, fischt das wieder aus dem Papierkorb, tut es wieder schön falzen und steckt es in seinen Kittel oder seine Hose und schmuggelt es raus und bringt es dann am Mittag. Und inhaltlich geht es um Lieferungen vom Kernnetzwerk in verschiedenen Ländern, aber vor allem nach Libyen unter dem Diktator Gaddafi, der ja als Förderer vom Terrorismus gilt. Der Urs Tinner wird dann auch beauftragt, um Lieferungen nach Libyen zu sabotieren. Er nimmt auch kleine Änderungen an Geräten vor, die, glaube ich, könnten fatal sein. Also sich auswirken, dass sich Sachen dann selber sozusagen zerstören, wenn sie in Betrieb gesetzt werden. Und dass ganze Atomfabriken lahmgelegt werden. Bald auch schon wird der Vater Friedrich und der Bruder Marco als Informanten gewonnen. Und durch sie alle wird der CIA klar, wie gefährlich das Kernnetzwerk mittlerweile geworden ist.
Hat er nicht Angst gehabt?
Ja, sicher hat man Angst. Sie können nie telefonieren, wenn sie wollen und wie und wo, weil sie wissen, es wird abgelöst und da gibt es so viele Sachen. Es ist einfach ist ein schwieriges Leben, aber und sie haben irgendwo haben sie immer Angst. Sie beschliessen halt, zum Teil wohnen sie im Haus, dass sie beschliessen jede Tür einzeln ab, bis zum Schlafzimmer, wo sie am Schluss drin sind, weil sie einfach halt wirklich Tage gibt, wo sie Angst haben. Oder es hat Situationen gegeben in Malaysia, wo ich nicht heim bin, wo ich mir irgendwo ein Hotelzimmer genommen habe und wo ich einfach 3-4 Tage im Hotel gelebt habe, wo ich gesagt habe, jetzt kann ich wieder einmal ausruhen. Weil sie einfach Angst hatten, das ist irgendetwas.
Die Familienmitglieder die wissen aber gegenseitig nicht, dass die anderen auch Informanten sind für die CIA.
Doch, dass, die haben auch gemeinsame Debriefings. Also die werden gemeinsam auch angehört und befragt. Es gibt zu dieser Zeit ja die grosse Sorge in den USA und weltweit, dass Iran, Nordkorea und Libyen könnten Atommächte werden. Das wäre natürlich eine Katastrophe. Das atomare Gleichgewicht da funktioniert ja einigermaßen, indem nur ganz wenige Supermächte die Atombomben haben. Und die USA die wollen auch einschreiten. Mithilfe der Tinners. Und 2003 ist es dann soweit, da versammeln sie alle Tinners in Vaduz, also gerade an der Landesgrenze vom St. Galler Rheintal oder von Jenins. Und sie wollen dort dann einfach alle Informationen, die die Tinners noch haben, wollen sie zusammentragen. Und die Tinners werden eigentlich tagelang befragt in einem Hotel. Und während sie dort mit CIA-Vertretern essen und trinken und über Atomwaffen reden. Da bricht ein anderes CIA-Team mit dem Mad Dog an der Spitze bricht ins Haus von Marco Tinner ein paar Kilometer aufwärts ein.
Jetzt hat ja die CIA ihre eigenen Informanten. Warum bricht sie bei denen ein?
Eigentlich, um auf Nummer sicher zu gehen. Also die CIA die traut den Tinners nicht zu 100%. Und ja, die Leute um den Mad Dog, die wollen die Gewissheit haben, was sich alles an gefährlichem Material, also an gefährlichen Unterlagen, bei den Tinners befindet. Und ihr Misstrauen, das ist auch gerechtfertigt. Sie finden nämlich dann bei dieser Hausdurchsuchung finden sie Unterlagen über Vorgänge, wo die Tinners nicht oder nur sehr zurückhaltend berichten. Sie finden aber vor allem auch chinesische Atomwaffenpläne und ja, so Pläne in den Händen oder bei jemandem zu Hause irgendwo in der Schweiz, da ist natürlich hochgefährlich. Also da könnte auch irgendwie jemand anders auf die Idee kommen, mal dort vorbeizuschauen. Und wenn die Pläne in die Hände von irgendjemandem geraten, ist das einfach gefährlich für die Welt.
Das ist also unglaublich. Da liegen Atomwaffenpläne quasi einfach in so einem Haus. Aber ungewöhnlich ist ja auch der Einsatz selber. Wie normal ist das, dass so ein Geheimdienst wie CIA in der Schweiz so eine Hausdurchsuchung macht?
Ja, da kommt natürlich jedem Agentenfilm vor. Aber ich glaube, das geschieht in der Realität gar nicht häufig. Also nicht nur in der Schweiz, sondern überall in der Welt. Da bricht die CIA nicht täglich irgendwo ein. Oder? Das muss man sich nicht so vorstellen, weil das Ganze ist sehr riskant. Es könnte ja irgendwie eine Nachbarin aufwachen, wie wir im Rahmen von dieser Serie auch hören in Bezug auf Israel. Oder ja, das kann leicht schief gehen. Und die Agentinnen und Agenten geniessen dann keinen Schutz vor Strafverfolgung, sondern das wäre eine Blamage. Und selbst die CIA, die sich ja, glaube ich, ziemlich allmächtig fühlt, die macht auch nur in ausgewählten Fällen und wenn sie es wirklich, wirklich für nötig halten.
Das heisst, die Hausdurchsuchung im Rheintal bei den damals mutmaßlichen Atomschmugglern, die hat ein Nachspiel.
Ja, was noch interessant ist, ist, dass die CIA noch im Vaduz Tinners einweiht, dass sie die Hausdurchsuchung machen. Und sie sagen ihnen das sozusagen zum eigenen Schutz, weil Tinners, die dürfen ja auch nicht mit dem ausländischen, also Schweizer Staatsangehörigen, dürfen auch nicht mit dem ausländischen Geheimdienst zusammenarbeiten. Und sie könnten dann, falls sie in Verdacht geraten, sozusagen die Legende bringen, ja, die CIA hat da selber von diesen Sachen erfahren, die haben bei uns im Haus alles geholt, wir haben denen gar keine Informationen gegeben.
Die Hausdurchsuchung, die bei den Tinners passiert, die hat ja dann recht ein Nachspiel.
Ja, es dauert dann nicht mehr allzu lang. Da lassen die USA und die Briten, die sind verbündet mit der CIA, der britische Geheimdienst, die lassen das Khan-Netzwerk auffliegen. Und zwar auch dank der Tipps vor allem vom Urs Tinner. Eine Schiffslieferung mit Gerät aus der Fabrik vom Urs Tinner wird abgefangen. Libyen gerät unter Druck und der Diktator Gaddafi erklärt dann auch öffentlich auf Druck von den USA den Verzicht auf das Atomwaffenprogramm. Und Tony Blair, also der damalige britische Premierminister, und George W. Bush, damals Präsident der USA, die feiern das als grossen Erfolg. Bald aber tauchen auch die Namen der Tinners im Medienbericht über das Khan-Netzwerk auf und in der Schweiz fängt dann die Bundesanwaltschaft an zu ermitteln. Und auch die Hausdurchsuchung in Jenins wird schon bald bekannt. Und daran wiederum hat natürlich die Schweiz keine Freude, weil da ist natürlich eine massive Verletzung von der Souveränität von einem befreundeten Staat. Mhm. Die USA und die Schweiz, die arbeiten ja eng zusammen, auch im Geheimdienstbereich. Und ja, die Bundesanwaltschaft, die will Verfahren einleiten gegen Tinners. Sie will Verfahren einleiten gegen Maddock und Konsorten, die die Hausdurchsuchung durchgeführt haben. Und was sofort gemacht ist, ist die Beschlagnahmung der Akten bei den Tinners zu Hause.
Die Bundesanwaltschaft handelt also sofort. Damit handelt sich aber die Schweiz ein ziemliches Problem ein, oder?
Ja, eigentlich gerade ein Dreifaches. Also die USA, die wollen natürlich verhindern, dass gegen Tinners ermittelt wird. Sie sind 100% loyal zu ihren Informanten. Das hat der Maddock auch am Urs Tinner versprochen, als er ihn in Dubai als Spion angeworben hat. Die USA wollen natürlich auch nicht, dass gegen den Maddock und die anderen CIA-Angehörigen, die in Jenins sind, ermittelt wird. Und vor allem wollen sie nicht, dass die Tinner-Akten, wo ja auch die chinesischen Atomwaffenpläne enthalten, dass die irgendwo in einem Büro in Bern lagern, sondern sie wollen, dass die Unterlagen an die USA ausgehändigt werden.
Nein, ich bin doch nicht ein Handlanger vom CIA. Das weiß doch jeder. Das ist die beste Lösung von einem unabhängigen Staat im Interesse von dem Land. Das hat der Bundesrat auch so bekannt. Mhm.
Und in dem Moment kommt ein Mann ins Spiel, ein Politiker, der in der Schweiz sehr gut bekannt ist, der ehemalige Bundesrat Christoph Blocher.
Wissen Sie, ich bin die Unabhängigkeit vom Land. Aber die Verbreitung von Atomwaffen, das ist natürlich nicht ein schweizerisches Problem alleine. Und das war eine heikle Situation. Und wenn man sagt, so etwas hätte es noch nie gegeben in der Schweiz. Es hat wahrscheinlich noch nie so einen Fall gegeben, dass man in der Schweiz einen verhaftet hat, der so eine Funktion ausgeübt hat.
Er ist damals Justizminister. Und er fliegt in die USA. In Washington wird er von seinem US-Amtskollege Alberto González empfangen und darüber informiert, dass Tinners US-Informanten gsi sind. Und der González, der stellt dann, ich glaube, nett, aber bestimmt ultimative Forderungen, kein Strafverfahren und bitte subito Übergabe von den Akten.
Eine ziemliche Zwickmühle für Christoph Blocher.
Ja, er ist natürlich, also als SVP-Politiker ist er eigentlich Personifizierung von der Schweizer Unabhängigkeitsforderung und er will sich da dem Druck nicht beugen, sieht aber auch, dass die USA natürlich relativ gute Argumente auch hat, dass da wirklich um den Weltfrieden geht. Also ja, er ist in einer Zwickmühle. Die USA machen nicht nur Druck auf ihn, sondern auch auf andere Bundesratsmitglieder, Samuel Schmid, Micheline Calmiret. Da gibt es wirklich so 1:1 Abreibungen oder ja, auf jeden Fall läutet dann da irgendwie Condoleezza Rice an oder irgendwie andere bekannte Politiker läutet ihren Schweizer Amtskolleginnen und Amtskollegen an und machen das Powerplay. Und am Schluss entscheidet der Bundesrat, wir geben keine Ermächtigung für Strafverfahren gegen CIA an die Bundesanwaltschaft. Also damit sind eigentlich die Ermittlungen, die gegen Maddock und Co. gehen, die sind von Anfang an tot. Und für die Akte, da findet der Blocher einen anderen Weg.
Was macht er weg diesen Akten, die noch bei der Bundesanwaltschaft liegen?
Er will die nicht an die USA geben, sondern er will die Akten unter Aufsicht der Internationalen Atomenergieagentur zerstören. Und das würde natürlich bedeuten, dass, wenn man das sofort macht, dass auch Strafverfahren gegen Tinners müsste eingestellt werden, weil man hätte ja dann auch keinen Beweis mehr.
Mit diesen Akten werden ja dann auch die Pläne für die Atomwaffen zerstört. Passiert denn das tatsächlich?
Ja, die Akten werden schliesslich zerstört, verbrennt in einer Kriegsverbrennungsanlage in Bern. Und zwar in Anwesenheit von einem CIA-Agenten, der alles überwacht.
Wir haben das vernichtet, weil das die beste Situation ist. Man kann Erpressungen unterliegt man nicht. Es kommt nicht aus, es wird nicht weiter verbreitet. Und man hat mit der Internationalen Atomenergieagentur zusammengeschafft und die sind einverstanden gewesen.
Also hat man vorhin zuerst noch mit denen diskutiert?
Ja, natürlich hat man mit denen diskutieren, das ist ja selbstverständlich.
Ist das sozusagen der Schlusspunkt unter den Tinner-Akten?
Ja, noch nicht ganz. Also das Strafverfahren gegen die drei Tinners, da läuft weiter und 2012 werden sie dann wegen Förderung von der Herstellung von Kernwaffen zu Freiheitsstrafen verurteilt, 4 Jahre für Zöhn, ungefähr 2 Jahre für den Vater, aber niemand mehr ins Gefängnis, weil teilweise sind schon lange in U-Haft gewesen. Also die Strafe ist schon abgesessen.
Thomas, der Fall Tinner, der hat ja die Schweizer Öffentlichkeit über sehr lange Zeit beschäftigt und er erzählt auch etwas über die Geheimdienste von den USA, oder?
Ja, also sie respektieren natürlich die Souveränität und die Regeln von anderen Ländern, wenn es hart auf hart geht, wenig. Und das hat auch wiederum ein CIA-Agent aufgezeigt, der in der Schweiz stationiert war, auch in dieser Zeit, der Edward Snowden. Er war als amerikanischer Agent in Genf um 2008 umeinander, akkreditiert an der UNO-Mission. Und er hatte dann später, 2013, als Whistleblower, hat er enthüllt, wie CIA und der Schwestergeheimdienst NSA eigentlich die ganze Welt ausspionieren, indem das, man kann sagen, das Internet total überwacht.
Also die Enthüllungen von Edward Snowden, die haben gezeigt, dass die USA ausgiebig spioniert und systematisch, auch in der Schweiz.
Ja, das kann man so sagen. Also eben, wenn man das ganze Internet überwacht, dann ist natürlich auch die Schweiz stark betroffen. Und Edward Snowden hat auch zum Beispiel aufgezeigt, wie er selber à la Maddock Informanten oder zumindest einen Informant in Genf angeworben hat. Das ist dann ein saudischer Banker gewesen. Aber vor allem findet die Überwachung technisch statt. Bis heute.
An was zeigt sich denn das, abgesehen von diesen Leaks?
Ja, der Christoph Blocher zum Beispiel hat einfach vom American Way of Life geredet. Die USA, die machen, was sie wollen. Und sie schreiten dann ein, wenn sie etwas entdecken, wo wirklich gefährlich ist in ihren Augen. Das sind eben Atomwaffenpläne oder Terrorpläne. Und da gibt es auch ein relativ bekanntes Beispiel aus der Schweiz. Also da hat die NSA oder die amerikanische Geheimdienst davor gewarnt, 2014 vor einer IS-Zelle in Schaffhausen, einer Terrorzelle. Die Angehörigen, also 3-4 Iraker, die sind dann auch verhaftet worden.
Das heisst, die Beziehung von der Schweiz zum amerikanischen Geheimdienst, die ist ziemlich ambivalent.
Ja, die ist wirklich ambivalent. Das ist sehr wahrscheinlich bei vielen Ländern noch so, oder? Weil die Amerikaner eben, die sind wichtig als Informant. Man ist eigentlich da vom Big Brother auch abhängig. Und andererseits will man natürlich auch seine Souveränität bewahren. Und das ist eine riesige Gratwanderung. Und das wird man nie geregelt kriegen.
Du hast ja selber auch damals, als du noch beim Recherchedesk von Tamedia geschafft hast, an einer grossen Recherche mitgeschafft. Die heisst Crypto Leaks, wo man auch wieder gesehen hat, wie weit die USA zum Teil gehen mit ihrer Spionagetätigkeit in der Schweiz. Um was ist es da gegangen?
CIA und die deutsche Auslandsgeheimdienste, der BND, die haben jahrzehntelang eine Firma in Zug besessen. Und zwar die Krypto AG, und die stellt Chiffriergeräte her. Und die Geräte, die werden von verschiedensten Regierungen benutzt, von Armeen, um eigentlich ihre Kommunikation geheim zu halten. Aber im Auftrag von der CIA und vom BND hat die Krypto AG teilweise Geräte an Staaten geliefert, wo die Verschlüsselung leicht knackbar war. Hm. Und so haben eigentlich die USA und ihre Verbündeten immer gewusst, was jetzt da zum Beispiel Libyen oder auch unzählige andere Länder, was die jetzt da gerade im Geheimen kommunizieren wollen. Mhm. Und die Schweiz, die hat dann mit den Jahren hat die mitbekommen, was da genau läuft. Und sie ist dann in dieser ganzen Sache sie von der Mitwisserin zu der Triebrennfahrerin geworden. Sie hat dann einfach auch mitgemacht bei dem ganzen grossen Abhören von der halben Welt.
Das ist jetzt die kürzestmögliche Zusammenfassung von einer sehr grossen und komplexen Recherche. Wer die noch möchte nachlesen, wir verlinken die natürlich auch noch im Beschreib zu dieser Episode. Thomas, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zum Fall Tinner ins Jahr 2003, was bedeutet die ganze Tinner-Affäre für Beziehungen von Schweizer und amerikanischen Geheimdiensten?
Die Beziehung zwischen den Geheimdiensten scheint mir gar nicht belastet durch diese Affäre. Vielleicht hat schon gewisse Missstimmung gegeben. Aber so wie ich gelesen habe, hat der Schweizer Nachrichtendienst hat grosses Verständnis gezeigt für die USA und hat auch den amerikanischen Powerplay gegen den Bundesrat oder auf den Bundesrat auch unterstützt und hat auch dafür gesorgt, dass der Bundesrat die amerikanische Position übernimmt. Und auch der Christoph Blocher, also der grosse Souveränitätslobbyist, hat sich gesagt, lieber, ja, machen wir da mit und machen vielleicht so gut es geht gemeinsame Regeln, als dass wir versuchen, eigenmächtig zu handeln und ins Verderben zu laufen.
Was hat man aus der Tinner-Affäre gelernt?
Ja, ich glaube, man müsste lernen, dass man beim Export von gefährlichen Gütern, dass man genau woher schaut. Es gibt immer wieder Fälle, wo Kriegsgeräte oder Waffenbestandteile aus der Schweiz in falsche Hände geraten, jüngst wieder in Russland. Und ich denke, eine Lehre könnte sein, wenn man das nicht macht, dann wird es erstens gefährlich. Und vor allem muss man auch hinnehmen, dass wenn man selber nichts macht, dann kommen die anderen und verletzen die Schweizer Souveränität. Weil die haben alles Interesse, dass nicht ja, die übelsten Diktatoren von der Welt mit dem Atomknopf spielen.
Danke vielmals, Thomas, für das Gespräch.
Gerne.
Das war die zweite Folge von «Unter uns – Spionage in der Schweiz». Eine sechsteilige Spezialserie vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe geredet mit dem Bundeshausredakteur, mit dem Thomas Knellwolf. Produziert hat diese Folge Laura Bachmann. Thomas Knellwolf hat auch ein Buch geschrieben zu Spionagefällen, die die Schweiz beschäftigt haben. Es heisst «Enttarnt» und ist erschienen im Wörthersee Verlag. Die nächste reguläre Folge von «Apropos», die hört ihr am Montag. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.